Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 121, der starke Lutz.
Ja, hier ist wieder der Peter vom Farmcast und
hier ist wieder der Thorsten vom Farmcast.
Ah, beide vom Farmcast.
Komisch.
Ja, wir sind nach 2 Wochen wieder zurück und heute ist es auch soweit, dass wir ja hoffentlich für die Zukunft auch weiterhin mit dem Thema beginnen, das wir eigentlich ja in den letzten Monaten immer mal wieder angesprochen haben, dass wir im Farmcast ein bisschen was verändern wollen und einfach mehr mit Menschen sprechen wollen, die aus, um oder sonst irgendwie was mit Landwirtschaft zu tun haben. Ja, und wir haben den Lutz Starke mit dem Gespräch heute. Und wollen euch da jetzt eigentlich auch gar nicht länger
auf die Folter spannen.
Und ja, am besten, Lutz, du stellst dich jetzt einfach hier, bevor ich wieder einen Monolog halt, einfach selbst mal vor.
Ja, gerne. Ja, Lutz Starke, wie du schon richtig angekündigt hast. Ich bin zur Aufnahme des Podcasts noch Head of Social Media beim Deutschen Landwirtschaftsverlag. Und ja, bin da seit 4,5 Jahren quasi gewesen und freue mich auf neue Dinge, die jetzt bald kommen. Und man kennt mich vielleicht auch so ein bisschen im Internet und dort versuche ich so ein bisschen das Wissen, was ich jetzt in der Landwirtschaft entdeckt habe und gemacht habe, alles so ein bisschen für den kleinen Gärtner auch umzusetzen. Genau, das ist so ganz, ganz grob was von mir. Den Rest kriegen wir vielleicht heute Abend noch mit.
Du hast gerade gesagt, und das finde ich jetzt schon mal einen interessanten Einstieg eigentlich, du hast das Wissen in der Landwirtschaft in den letzten 4,5 Jahren so aufgebaut. Daraus lässt sich ja schon schließen, dass du nicht so direkt aus der Landwirtschaft eigentlich kommst.
Nee, gar nicht. Also mein Onkel und mein Großvater, die waren beide Landwirte und mein Cousin hat den Hof dann irgendwann auch übernommen, aber das sind alles noch alte Generationen. Ich habe einen sehr alten Vater auch und somit auch die Linie von meinem Vater ist relativ alt. Ich habe einfach nur so ein bisschen Landleben geschnuppert, weil ich ihn ab und an mal besucht habe, bin in den Stall gegangen, habe mit den Tieren gespielt, aber lieber auf dem Dachboden, weil da das ganze Stroh lagerte und man dann da schön runterspringen konnte. Darf natürlich immer keiner wissen. aber so richtig landwirtschaftliche Arbeit habe ich nie getätigt. Mein Vater wollte immer mal, dass ich meinem Onkel helfe. Hat immer gesagt, ja, Mignon, du musst unbedingt auf dem Hof von Onkel Ludwig arbeiten, damit aus dir ein richtiger Mann wird. Und genau, also wer heute richtige Männer haben will, der sollte seine Kinder zur Landwirtschaft erziehen anscheinend.
Wie der Peter, das ist ein richtiger Mann.
Ne? Ja. Ja, genau.
Genau.
Preis mich ruhig mal so an, Thorsten.
Genau.
Ja, ja, aber du bist ja doch jetzt irgendwie seit 4,5 Jahren in der Landwirtschaft unterwegs und hast dich, glaube ich, auch da sehr gut eingelebt. Aber da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal dazu. Aber wie kam es eigentlich jetzt dazu, dass du in dieses Konstrukt Landwirtschaft eingestiegen bist?
Ja, also ich war vorher, man kann ja mal ein bisschen Werbung für meinen alten Arbeitgeber machen. Ich war vorher bei gutefrage.net und da hat sich so ein bisschen was geändert. Hab da Social Media und Community Management gemacht und hatte dann eigentlich Lust, was Neues zu tun. Und der Deutsche Landwirtschaftsverlag hat damals eine Facebook-Anzeige geschalten und ich fand das sehr modern. Also da stand dann auch drauf, bewirb dich jetzt ohne Lebenslauf und ohne Anschreiben. Und ich dachte, wow, genau das ist das Richtige für diesen faulen Lutz, der eigentlich, naja, vielleicht schon so ein bisschen den Job wechseln möchte, aber eigentlich nicht so viel Aufwand damit betreiben wollte. Und dann habe ich diese Anzeige gesehen. Ich habe die erst weggeklickt. Und dann dachte ich mir, fuck, jetzt ist die weg. Wo kann ich mich denn jetzt bewerben? Und dann habe ich noch gesucht und gescrollt und das Handy wieder angemacht und versucht irgendwie die Anzeige wieder zu finden und ich habe sie zum Glück auch noch wiedergefunden. Ja, und dann musste ich beim DLV eigentlich nur angeben, was für Social-Media-Projekte ich so gemacht habe. Davon hatte ich einige in München schon erledigt, wie auch immer. Muss halt nur noch angeben, welche Profile ich so habe. Also Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn und so weiter. Und daraufhin wurde ich dann relativ schnell eingeladen zu einem Interview, habe meine damalige Chefin kennengelernt und das hat sofort gefunkt. Und ja, dann war ich plötzlich in der Landwirtschaft.
Du sagst es ja gerade schon so plötzlich.
Das heißt, es war wirklich ein Zufall, dass das mit der Landwirtschaft zu tun hatte, die Anzeige, die du gesehen hast? Also, oder war das schon so in die Richtung, dass du da vielleicht mal irgendwie gehen wolltest oder gucken wolltest?
Nee, gar nicht. Also ganz ehrlich, Landwirtschaft bestand für mich eigentlich nur daraus, dass mein Onkel eben Landwirt war. Mhm. Aber an den habe ich oft nicht gedacht, weil ich halt einfach so weit weg von dem wohne. Mhm. Und ja, mei, das ist halt das, was halt im Supermarkt liegt. Und irgendwo muss er herkommen und so richtig zu tun hatte ich mit Landwirten eigentlich gar nicht.
Wie war das denn dann für dich so? Okay, du kamst ja da ganz neu rein und ich glaube, ganz interessant wäre, wie waren denn die ersten zwei Wochen jetzt in dem neuen Job, in der neuen Umgebung und dann auch noch irgendwie mit Landwirten?
Also ich hatte mich ja für die Bewerbungsgespräche hatte ich mich ja schon ein bisschen informiert und ich war auch sehr überrascht, wie aktiv Social Media von Landwirten auch betrieben wird, ja. Also da war keine Ahnung, wer es war. Ich habe ihn nie wieder gefunden. Ich habe diesen Tweet nie wieder gefunden. Das war so ähnlich wie mit dieser Werbeanzeige, mit dieser Stellenbeschreibung. Das war auf Twitter. Und irgendjemand hat halt aus der Fahrerkabine heraus ein Foto gemacht und hat gesagt, hey, dank GPS und selbstfahrendem Trecker kann ich jetzt endlich nebenbei twittern. Und ich fand das ganz cool. Und für mich hat es so eine kleine Welt aufgetan. So von, wie jetzt? Sowas machen Landwirte? Ich dachte da immer an meinen Onkel und dachte mir, naja, so ein bisschen die Vorurteile hatte ich dann schon, was es dann also der Ruf ist ja oder war ja nicht immer der modernste leider. Und das habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass es eben doch ganz anders ist. Und das fand ich ganz spannend. Und so die ersten zwei Wochen, also der erste Tag war ganz grausam, aber das lag halt daran, dass keiner für mich Zeit hatte. Schwamm drüber, das ist egal. Aber es war halt einfach so eine Phase, wo ich ganz, ganz, ganz viel gelernt habe. Der DLV hat ja nicht nur Landwirte oder Fachzeitschriften für Landwirte, sondern ja auch für Imker, für Jäger, für Gartengestalter und für Pferdezüchter damals noch. Und das war wirklich, und Forstwirte. Und das war einfach so eine Welt, die ist so explodiert in meinem Hirn, weil ich so viel dazu gelernt habe. Und ich glaube, ich habe auch in einer der ersten zwei Wochen habe ich eine Analyse gemacht, so von welchen Begriffen denn bei Facebook zum Beispiel gut funktionieren. Und dann habe ich gesehen, das Thema gesextes Sperma. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Aber ich habe dazugelernt und habe ganz viel für mich einfach entdecken können. Und das Schöne ist, das war sogar in den ersten zwei Wochen, da war ich dann auf so einer Regio Agrarmesse in Osnabrück.
Ja.
Ich glaube Osnabrück. Nee, oder Oldenburg.
Ich kenne die, aber wo die jetzt genau ist.
Also in irgendeinem dieser norddeutschen Städte mit O. Genau. Und da war ich dann und das war ganz toll, weil da nämlich eine Podiumsdiskussion war mit einer Dean Henke. Auf jeden Fall war die im Publikum mit Bernhard Bargmann und irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich noch Rainer Winter oder so. Und die haben halt über Social Media in der Landwirtschaft gesprochen. Und da dachte ich, wow, super, hier bin ich richtig und habe mich hinterher dann sogar angestellt wie so ein kleiner Fanboy oder Girl und so, hallo, ich bin neu im DLV, wir werden vielleicht was miteinander zu tun haben, ich bin der Lutz. Ja, also es war ganz schön.
Ja, cool. Hattest du jetzt unabhängig gesehen von deiner Familie in gewisser Weise Vorurteile vielleicht, was die Landwirtschaft angeht? Wie war das bei dir?
Ganz ehrlich, ich habe mir da nie wirklich riesen Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich mache mir auch keine Gedanken darüber, ob mein Arzt jetzt irgendwie grob mich behandelt oder ob Anwälte alles Schweine sind oder so, ja. Also die einen mögen es naiv vielleicht nennen, ich nenne es einfach weltoffen. Mhm. Und deswegen war ich ganz überrascht. Natürlich hat man so ein bisschen, man hat ja immer so minimale Vorurteile. Und ja. Ich dachte ja auch, wie gesagt, vor meinem Bewerbungsgespräch, naja, also so mit Internet haben sie vielleicht gar nicht so viel zu tun. Dieses Vorurteil hat sich zum Glück ja schnell gelegt, aber ich war auch ganz überrascht, dass viele Teile der Bevölkerung, also gerade auf Facebook und Co., immer sagen, ja, es sind Umweltverschmutzer und machen ihren eigenen Boden zunichte und so. Mhm. Also solche Vorurteile, so eine krassen Vorurteile hatte ich nie. Ja. Es war aber auch bei den Jägern so, ne? Also, wenn ich mit im Freundeskreis über die Jagd gesprochen habe, dann immer, Tiermörder, Bambi-Killer oder was weiß ich. Mhm. Und ich war da auch ganz offen und ich habe mich sogar auf meine erste Jagd mit einem Kollegen total gefreut.
Ja, ja. Das ist echt interessant, dass du diese Vorurteile auch ansprichst, die wir ja hier auch so oft diskutieren, Thorsten. Ne? Das ist eigentlich genau ja das, was du auch immer sagst. Und ja, ich könnte hier schon wieder ein Argument anbringen, warum dass wir unseren Boden eben nicht kaputt machen, weil es doch unsere Lebensgrundlage ist. Und ich glaube schon, dass das so ist, dass wenn man mal wirklich drüber nachdenken würde oder sich mal versucht, sich auch in die Position des Landwirts zu setzen, mit was arbeitet der eigentlich, dass das eigentlich doch dann logisch ist, dass der seine Tiere sein bestes Gut ist, der Boden sein bestes Gut ist und dass der ja eigentlich doof wäre, wenn er die irgendwie schlecht behandelt. Ne? Also
total. Ja. Ich habe heute auch einen, weiß ich gar nicht, wie das die Sendung heißt, per Zufall, weil ich heute Urlaub habe, per Zufall im Radio eine Sprechstunde oder so nennen die das, glaube ich, gehört. Und da konnte man dann anrufen und ging um Bio und konventionelle Landwirtschaft. Super Zufall heute. Und da hat ein Anrufer dann gesagt, ja, also wir müssen alle 100%ig auf Bio umstellen, weil wir können die Böden ja nicht kaputt machen, die ganzen Pestizide und Gifte, die da drauf kommen. Ich hätte fast angerufen und dem noch mal eins ins Rohr gesprochen, weil ich mir denke, ja, okay, konventionelle Landwirtschaft benutzt halt andere Mittel als die Biologen. Ja, das ist mir, oder die biologischen, Entschuldigung. Das ist mir auch klar, aber nie, also warum sollte jetzt ein Landwirt seinen Boden so kaputt machen, dass er im nächsten Jahr noch mehr Chemie braucht und im übernächsten Jahr noch, das kostet doch alles Geld. Und wir sehen das ja im Supermarkt, will ja keiner bezahlen. Also warum sollte der Landwirt mehr Geld für Chemie ausgeben?
Ganz klar. Das sind halt die logischen Argumente, die manchmal einfach irgendwie da fehlen, ne? So. Also, das ist zu einfach gestrickt auf die Meinung, die darüber kommen.
Auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall auch schon, gerade wie du sagst, du bist auch in der Beziehung mit Bio und konventionell total, ja, wie du vorhin beschrieben hast, weltoffen. Du hast da nicht deine eingefahrene Meinung. Ich glaube, du akzeptierst so wie wir ja auch beides und es hat beides seine Gründe und beides seine Vor- und Nachteile, aber es ist halt genauso wie ich ja das auch oft sehe oder hier auch oft mal mit dem Thorsten auch allein diskutiere. Mit dem Thorsten allein.
mit Peter, mit sich selbst, ja.
Dass die biologische Landwirtschaft ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei in allen Hinsichten ist. Ja, da gibt es ja auch die Punkte, die da vielleicht kritisch zu sehen sind, genauso wie in der konventionellen Landwirtschaft ja auch. Also ja, man merkt auf jeden Fall zum einen, dass du dich echt da voll eingelebt hast, weil du sprichst schon immer die Punkte auch an, die auch wirklich Diskussionsbedarf immer haben.
Ja, ich höre halt gerne zu. Ich glaube, das ist es. Also ich höre gerne zu, ich mache mir gerne eigene Meinung oder bilde mir meine Meinung daraus. Ich höre die biologischen, höre ich gerne zu. Ich höre den konventionellen gerne zu. Und ich muss auch beiden manchmal sagen, hör mal zu, das glaube ich jetzt nicht so. Ja, also ich sehe das so ähnlich wie Horsch. Der Geschäftsführer von Horsch, der hat das mal vor 2 Jahren, glaube ich, auf einer Veranstaltung gesagt und meinte da, es muss einen Mix geben aus biologischer Landwirtschaft, die weniger Pestizide einsetzen, die weniger Düngemittel einsetzen, wie auch immer. Aber trotzdem ertragreicher werden müssen, weil sonst schaffen wir das nicht mit dieser Ernährung. Und das finde ich, das ist es wahrscheinlich auch. Also es muss irgendwie, die beiden Lager müssen aufeinander zugehen, damit habe mal Bio studiert, deswegen, Lehramt, deswegen kommt das immer, die Biologen. Die biologischen Landwirte müssen vielleicht einfach mehr Ertrag irgendwie erbringen und die konventionellen gucken, dass es halt noch ein bisschen weniger chemisch einfach wird.
Ich denke auch, dass das eine gute Kombination ist. Nicht nur rein Bio oder nur konventionell, sondern die Mischung macht es dann wahrscheinlich wirklich aus, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Das ist ja, wenn man sich den Darm allein anguckt, da macht die Symbiose das auch irgendwo ein bisschen aus, ne? So diese Lebensgemeinschaft der Bakterien. Nur so funktioniert es. Wenn es nur eine Bakterienart geben würde im Darm, wäre jetzt auch nicht so gut. Also besseres Beispiel ist mir jetzt nicht so eingefallen jetzt hier. So.
Du, man kann auch ruhig mal über solche Themen reden.
Also ich spreche ständig über Gülle, also.
Ja. Ja, da sind wir doch schon wieder hier. Und das kommt ja auch alles aus dem Darm, ne?
Genau. Puh. Aber ich möchte jetzt hier gern mal an der Stelle, dass wir hier nicht komplett abdriften, den Cut machen, weil der Lutz hat mich gerade wirklich auf einen interessanten Punkt jetzt gebracht. Wir gehen jetzt nämlich vielleicht auch nochmal ein Stück weit zurück vor der Arbeit des DLVs. Du hast gesagt, du hast schon mal Biologie Lehramt studiert. Vielleicht kannst du einfach auch mal erzählen, was ist denn, ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass der Lutz zum Schluss beim DLV gelandet ist? Das hast du uns ja ein Stück weit erzählt, aber was ist davor in deinem Leben so passiert?
Ja, was ist in meinem Leben schiefgelaufen, dass ich im Internet arbeite?
Genau,
ja, genau.
So ist es, dass du heute mit uns hier sprechen darfst.
Ja, ja, also bei uns ist ja auch immer schiefgelaufen irgendwie.
Ja. ja, scheint so.
Kannst du wirklich nochmal da ein bisschen mitnehmen in deine Geschichte einfach auch davor, weil allein schon, dass du schon mal Biologie Lehramt studiert hast.
Finde ich sehr interessant. Ja,
ja, finde ich schon spannend.
Jetzt gucke ich mal, wie weit ich zurückgehe. Ich habe meinen Zivildienst, die älteren Hörer werden das vielleicht noch kennen. Zivildienst war etwas, das man machen musste. Also entweder musste man zur Armee gehen, also zur Bundeswehr, oder eben Zivildienst machen.
Das war wohl nichts für dich, die Armee, Lutz?
Nee, auf keinen Fall. Ich bin Pazifist ohne Ende.
Ich wollte auch Zivildienst machen, aber dann haben sie gesagt, ja, machen Sie jetzt erstmal hier Musterung. Mich haben sie dann ausgemustert als Vollkrüppel, weil der Rucksack anscheinend so viel wiegt wie ich. Und dann, also damals
zumindest. Ja, mich wollten sie auch nicht. Ich bin auch irgendwie total.
Ja, ich bin froh, weil ich hätte sonst Zivildienst gemacht. Ja.
Ist klar.
Aber der Lutz hat es geschafft, zumindest.
Der Lutz hat es geschafft, ja. Und der wollte.
Die wollten mich noch nicht mal als Zivi. Ja.
Noch nicht mal. Also das ist echt traurig. Aber du kannst man kann so vieles heutzutage nachholen. Vielleicht darfst du das auch nachholen.
Genau.
Ja.
Ja. Na, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, okay, ich komme halt aus einer wirklichen Arbeiterfamilie. Ja, also keiner vor mir hat irgendwie studiert. Abitur kannte man nicht. Meine Mutter hat ein Abgangszeugnis, so wie sie mir mal erzählt hat, weil sie auf der Toilette geraucht hat. Okay, das führt zu weit. Auf jeden Fall aus einer wirklichen Arbeiterfamilie, und ich hatte somit auch eigentlich nie die Chance, ins Ausland zu gehen. Also es hätten sich meine Eltern gar nicht leisten können. Ich habe noch zwei große Halbbrüder, ich habe noch drei kleinere Geschwister, also mittendrin kein Geld da. Also gab es für mich auch eigentlich nie die Chance, ins Ausland zu gehen. Das hätte ich mir, wie gesagt, hätten wir uns gar nicht leisten können. Und dann habe ich per Zufall mal mitbekommen, dass man seinen Zivildienst eben auch im Ausland machen kann. Das heißt dann ein anderer Dienst im Ausland. Und dann dachte ich mir, ach ja, machst du das mal? Hast halt geguckt, und ich hatte drei Stellen. Ich hatte eine in England, dort hätte ich einen behinderten Menschen in London nachts immer umdrehen müssen. Das war jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hätte in Irland.
Klingt spannend.
Ja, also. Ja, aber halt immer nachts arbeiten und tagsüber nichts vom Tag haben, das dachte ich mir als junger Mensch, nee. Dann nach Irland. Da hätte ich hingehen können, da hätte ich eine Stelle gehabt und mich mit obdachlosen Menschen beschäftigen können. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich dachte aber immer, ich möchte mal nach Irland.
Das klingt richtig, ja.
Was denn?
Das klingt richtig interessant, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, alles gut. Fand ich ja auch mega spannend. Und ich dachte mir aber immer, ich möchte sowieso irgendwann mal nach Irland, also zum Rucksack reisen. Also habe ich die dritte Stelle angenommen, und das war eben eine Stelle in Polen. Und ich habe da in einem Kinderheim gearbeitet und habe da Kinderbetreuung gemacht und habe dort einen anderen Freiwilligen kennengelernt, der dort eben in Polen aufgewachsen ist, gelebt hat und ab und an mal eben auch im Kinderheim war. Und der war gehörlos. So, jetzt kommen wir auch nämlich gleich zum Punkt. Und dieser Gehörlose, mit dem habe ich ganz viel unternommen. Ich fand den auch ganz süß, wenn ich ehrlich bin. Und wir waren dann gemeinsam in Prag und haben andere Gehörlose besucht. Und ich war der Einzige von 5 Leuten, der hörend war, und die anderen waren alle gehörlos. Und meine Augen gehen links, meine Augen gehen rechts und keine Ahnung. Wir haben alle im großen Wohnzimmer gepennt und nachts war dann einer mal dabei, der hat... Also ich habe gedacht, dass er sich mit einem anderen unterhält, und ich fand es blöd, dass der das Licht nicht angemacht hat, weil ich mir gedacht habe, ach, wegen mir, ich schlafe auch im Hellen, braucht ja auch keine Gedanken machen, dass ihr mich aufweckt. Hab das am nächsten Tag angesprochen, hab dann gesagt, ja, du kannst gerne das Licht anmachen nachts, das stört mich nicht, wenn du gebärden möchtest mit den anderen. Und er so, wie? Naja, du hast ja in der Nacht gebärdet. Ja, das passiert manchmal, weil ich im Schlaf spreche.
Krass.
Was?
Und das fand ich mega spannend.
Krass.
Und das habe ich dann so die nächsten Tage nochmal auch noch beobachtet, auch beim Einkaufen, wenn er mit sich selber gesprochen hat, dann hat er immer die Gebärdensprache benutzt und sowas wie, ach, ich brauche noch Eier, ich brauche noch Wasser und so. Das hat er halt alles mit sich selber gebärdet. Ist vielleicht was für Peter.
Wow. Ja. Finde ich gut, dass du das ansprichst.
Ja. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, das ist so typisch mein Charakter halt einfach. Ich war dann so fasziniert davon, dass ich gesagt habe, ich muss da unbedingt irgendwas mitmachen. Ist mir scheißegal was. Und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Gebärdensprachdolmetscher werde. Und habe mich dann auch informiert, und Gebärdensprachdolmetscher war in Hamburg der Numerus Clausus bei 1,3, und mein Abi war nicht ganz annähernd so gut, dass ich mir eine andere Alternative überlegen musste. Und in dem Jahr, in dem ich dann halt mit dem Studium anfangen wollte, hat mich eine Freundin draufgebracht, so, hör, du kannst es doch über Lehramt auch machen. Sonderschulpädagogik. Mit Hauptfach eben Gehörlosenpädagogik. Und ich so, okay, cool. Habe mich beworben in mehreren Städten, und in München war zu dem Zeitpunkt eben kein Numerus Clausus. Und deshalb bin ich in München gelandet.
Da bist du auch heute noch, oder?
Da bin ich auch heute noch. Ja, beziehungsweise mittlerweile, also ich sage, ich wohne auf dem Land. Die hier wohnen, sagen, sie leben in einer Riesenstadt. Also wir haben hier, glaube ich, lass mich lügen, 18.000 Einwohner. Also wir wohnen ländlicher als in München. Also es ist ungefähr eine Stunde entfernt.
Okay, ja. Okay. Mhm. Okay.
Genau. Und dann habe ich es halt einfach auf Lehramt gemacht, und das Internet und die Sonderpädagogik passen wunderbar zusammen. Schwierige Menschen auf beiden Seiten. Und ich habe dann, fand das Internet schon immer ganz spannend, und Rechner jetzt an sich, so Schrauben oder so habe ich nicht gemacht, aber Internet an sich und Kommunikation im Netz. Also Skype, ich weiß meine ICQ-Nummer immer noch auswendig, habe alles Mögliche da auch gemacht und Chaträume gemacht. Ich war in Foren unterwegs und habe dann gesehen, dass es noch ein Erweiterungsfach gibt, und zwar Medienpädagogik. Und dann bin ich halt in diese Medienschiene gekommen, habe dann halt in diesem Studium gelernt, wie Medien versuchen, Menschen halt zu manipulieren und wie man dem entgegenwirken kann, wie man die Schülerinnen und Schüler da schützen kann. Und bin dann halt während des Studiums, habe ich dann halt in so einem E-Commerce-Shop dann auch noch gejobbt, und dann hing ich eigentlich quasi an der Nadel mit Social Media.
Es ist echt krass einfach. Das ist eigentlich so das, was der Thorsten und ich auch in der Vergangenheit uns oft so gegenseitig diskutiert haben. Wenn man zu den Menschen dann mal nochmal zurückgeht und was du jetzt uns erzählt hast, das ist einfach, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du jetzt bist, das ist, hätte man jetzt einfach so überhaupt nicht erwartet, oder Thorsten? Das nee. War jetzt, die Story war jetzt schon irgendwie spannend.
Der Wandel, ja. Ja.
Krass.
Ja, ich habe ja auch weit ausgeholt. Das ging ja noch zum Zivi zurück.
Aber du hast es trotzdem kürzer gefasst, als ich es wahrscheinlich jemals machen werden kann. Also das kannst du gut scheinbar.
Ja, es ist halt... Ja, also ich habe halt relativ schnell erkannt, dass Social Media was total für mich ist, ja. Also und habe dann halt im Studium dann halt schon auch meine Prüfungen über Social Media gemacht, und wie man im Internet zum Beispiel Trauerbewältigung macht, war mal eine Prüfung. Also sei es nur Kondolenzbücher online und so. Also es hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, ja, also ich bin ja schwul und in Bayern war es oft so an der Uni, dass man das, also an der Uni oder in den nachfolgenden Seminaren, wenn man Referendar ist, dass es nicht so gern gesehen war oder dass es da auch schon mal Probleme gab in den Jahrgängen vor mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du lieber erstmal das, was dir Spaß macht und dann bin ich halt einfach bei Social Media geblieben.
Also war dein Gedanke am Anfang wirklich so mehr Lehramt zu machen oder was war so dein Hintergedanke grundsätzlich?
Also der ursprüngliche Gedanke war einfach, oh geil, die reden im Schlaf und gebärden dabei, ich muss die näher kennenlernen.
Okay.
Ja. Und dass dieses Lehramt und den Leuten was beibringen, das war dann sehr, also das hat mir auch sehr getaugt einfach. Also ich bin auch sehr geduldig. Mein Freund sagt was anderes, wenn er hier zuhört. Aber an sich bin ich sehr geduldig. Aber
zumindest mit anderen Menschen, ne?
Mit anderen Menschen, nicht mit dem eigenen Partner.
Genau.
Du, man kennt das ja von der Nachhilfe. Der eigenen Schwester konnte ich nie Nachhilfe geben. Das geht einfach nicht.
Ja.
Und ja, also das hat mir auch mal so ein Ausbilder gesagt, der meint, ja, du erklärst das so ruhig und du so bist ja so gelassen und hast auch so eine ganz angenehme, ruhige Art, wie der große, breite Teddybär und die Schüler vertrauen dir da schnell. Also das könnte wirklich was Gutes werden mit dir. Und wie gesagt, ich fand es dann sehr schade, dass es dann anderen Schwulen und Lesben vor mir nicht so gut ging als Lehramtler und habe dann einfach denn nicht mehr verfolgt.
Okay.
Aber diese Art kommt auch noch durch. Also ich glaube, jeden, den ich irgendwie frage, der dich kennt, ich glaube, der würde das bestätigen.
Heißt das sozusagen, die Reaktion auf dich oder deine Orientierung hat dich sozusagen auch mit veranlasst, das Studium oder das Lehramt nicht mehr weiter zu verfolgen, so wie ich das jetzt verstanden habe?
Genau. Mutti sagte immer, mach deine Ausbildung zu Ende und dann kannst du immer noch mal weiter gucken. Und das habe ich gemacht. Man hört ja auch seine Eltern oft immer mal wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das erste Staatsexamen, mache da meine Prüfungen noch, aber das Referendariat, das mache ich dann halt nicht mehr. Das Ganze, also Didaktik halt, also die Lehre, wie man anderen Menschen was beibringt, das ist so, dass ich das immer noch gebrauchen konnte. Also gerade auch jetzt im DLV war es so, dass ich da ständig immer irgendwelche Seminare gegeben habe. Wie macht man Social Media? Wie funktioniert Facebook? Wie funktioniert Twitter? Mhm. Und das war ganz gut für mich einfach, weil ich dieses, also in der Didaktik lernt man halt, okay, du hast ein großes Thema, wie brichst du es runter, wie kannst du es anders formulieren, so dass jemand, der einen anderen Kenntnisstand hat, eben das auch noch lernen kann und was mitnehmen kann. Und das würde ich sagen, das hat mir ganz gut getan, eben bisher jetzt in meiner Karriere.
und da jetzt auch mal vielleicht ganz kurz die Frage, magst du aktuell das oder hast du in der Vergangenheit das gemacht, was du auch wirklich gern tust, was dir wirklich Spaß macht, mit dem du glücklich bist? Ich will natürlich jetzt hier niemanden auf den Schlips treten, aber du hast dich ja doch verändert von dem, was du mal geplant hattest, aber du wirkst schon so, als wärst du jetzt zumindest die letzten Jahre im richtigen Platz gewesen.
Ja, definitiv. Also ich liebe die Landwirtschaft, ich liebe die landwirtschaftlichen Themen. Das ist jetzt so im DLV, da habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich halt einfach nicht nur die Themen sehr spannend fand, sondern eben auch die Leute und die Charaktere dahinter. Man sagt ja immer in so einem Marketing-Sprech so hier die Zielgruppe, ja. Also das hatte ich bei Gute Frage, da waren es halt irgendwelche User, die Fragen stellen und Antworten geben. Davor war ich bei einem Immobilienfuzzi und habe dann da halt mit Maklern zu tun gehabt, aber auch mit Hausverkäufern und Käufern. Und diese Art der Zielgruppe war halt mal, die waren immer sehr anstrengend, die waren halt sehr, die wollten halt ihr Haus verkaufen und möglichst schnell und zack, zack, zack und du hast gar keine richtige Beziehung zu denen aufgebaut. Und das war bei Landwirten einfach ganz anders. Also das, ich möchte auch, also jetzt in dem aktuellen Job halt, auch gar nicht so richtig von Zielgruppe sprechen, weil das klingt so marketinglastig und so weit weg. Es sind halt einfach Partnerinnen und Partner, mit denen ich zu tun hatte. Und Ich habe ja viel auch mit Influencern gemacht und da ist es nie so gewesen, dass ich die als Auftragnehmer gesehen habe, sondern wir haben dann gemeinsam halt irgendwas überlegt. Oder wenn ich Leute auf der Agritechnica am Stand getroffen habe, ich habe mich über jeden Landwirt und jede Landwirtin gefreut, die an unseren Stand gekommen sind und gesagt haben, hey Lutz, schön dich zu sehen. Und das wäre mir vorher nie passiert.
Nee, das muss ich auch bestätigen. Jeden, dem er irgendwie begegnet ist und von dir gesprochen hat, hat immer irgendwie gesagt, ja, ich will den Lutz unbedingt treffen. Also es war immer so, als wärst du wie Michael Jackson, der da irgendwie rumläuft und den muss man unbedingt mal gesehen haben.
Lady Gaga ist auch okay.
Oder Lady die Gaga, genau. Okay. Ja, genau. Genau Lady Gaga. Als wäre Lady Gaga hier irgendwie und die muss man jetzt mal unbedingt mal gesehen haben. Ja.
Ja. Das stimmt ja allerdings.
Obwohl, lebt die noch? Ist sie nicht irgendwie letztens gestorben? Also ich rede jetzt von der Kuh.
Lady Gaga?
Aber das weiß ich nicht. Da kann ich dir leider, da gab es eine Kuh, ja.
Irgendwie, ach, eine Kuh gab es da.
Ich habe das auch mitbekommen, aber da...
Die wurde 100.000 Mal prämiert. Also hier alle schnell nochmal nachlesen und nachsuchen bei Agrar heute.
Ja, so viel Stress hat sie wahrscheinlich nicht mehr gepackt. Dann
die Fame hat sie nicht gepackt. Ja, ja, aber jetzt sind wir eigentlich schon auch nochmal an dem Punkt, wo ich jetzt, glaube ich, auch nochmal über deine Arbeit vor allem, ja, dann in der Landwirtschaft. Wir haben jetzt erfahren, wie du dazu gekommen bist, wie deine erste Zeit war. Und ich glaube, jetzt ist noch so, ja, glaube ich, der große Punkt, die Arbeit, die du jetzt dann eben auch die letzten, ja, 4,5 Jahre, glaube ich, hast du gerade gesagt, gemacht hast. Mhm. Ich kann das gar nicht alles zusammenfassen. Wir haben jetzt gerade schon mehrere Punkte angesprochen, zu dem du dich entwickelt hast, ja. Aber wie bist du da hingekommen? Ich weiß, dass du hier moderiert hast, du hast da moderiert, du hast da mitorganisiert, du hast hier das getan. Also, aber vielleicht kannst du auch selbst da einfach mal ein bisschen zusammenfassen. Natürlich will ich dich... Wirst du dich jetzt nicht selbst in den Himmel loben wollen, aber ich glaube, das kannst du schon also, mal, genau.
Also du darfst dich in den Himmel loben.
Ach so, oh,
genau. Also was du alles gemacht hast, was du erreicht hast und so, genau. Der Peter Kopf klopft sie auch gerne mal auf die Schulter.
Immer.
Das ist schön, kann ich auch mir selber machen.
Genau.
Das stinkt dann irgendwann.
Genau. Ja,
ich glaube, Peter stinkt aus anderen Gründen, aber...
Oh Mann, also das große Problem von mir, du kannst nicht mehr, sollen wir aufhören?
Nee, es geht doch, aber ich habe noch nie so geschwitzt bei einem Podcast vor Lachen.
Du.
Das ist ganz normal.
Ach, das wäre jetzt FSK 18, was ich sagen will, also lassen wir.
Nee, hau raus, ich höre es gerne. Nee,
lieber nicht.
Ja, dann zieh dich halt aus.
Also Peter, komm, ausziehen.
Ich meine, du kannst, also wir sind ja im Videochat hier nebenbei, du kannst ja auch einfach die Socken ausziehen, das sieht gar keiner.
Genau.
Ich habe vielleicht schon gar keine Hose mehr. Nee, jetzt hören wir lieber mal auf.
Ich sehe schon die Zuschriften. Was seid ihr für einen Podcast? Der Lutz hat euch versaut. Ich glaube, mein größtes Problem ist halt einfach, dass ich zu neugierig bin, Dinge einfach ausprobieren will, nicht Nein sagen kann und priorisieren ist sowieso nicht meins. Das ist das Problem. Deswegen habe ich so viel im DLV auch gemacht. Also jetzt habe ich ja gekündigt und ab 1. Oktober, also für uns jetzt morgen, fange ich auch einen neuen Job an. Und ich habe noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch was ich denn alles gemacht habe. Und da war so viel dabei. Und das soll gar nicht eingebildet klingen. Und aber das war so, also es ist ja nicht so, dass ich in meinem Elfenbeinturm sitze und dann einfach nur Texte schreibe und poste, sondern ich bin wirklich rausgegangen und rausgefahren. Eben angefangen schon in den ersten 2 Wochen auf dieser Regionalmesse in diesem wunderbaren Ort mit O. wie auch immer er heißt. Dann, dann das nächste waren die DLG-Feldtage irgendwo in Franken, wo wir Hofeld konzipiert haben, wo wir mit einer Idee, also Hofeld war vorher mal eine Fachzeitschrift für Junglandwirte, die DLZ Next, und die wurde eingestellt und wir haben das dann ins Internet gehievt. Und da sind wir halt mit einer Idee einfach nur und Gummistiefeln, das war super matschig, sind wir dann raus und da habe ich so viel aufgesaugt. Ich, das ist das war meine allererste Outdoor-Messe. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass da Saatguthersteller hingehen und irgendwie Dinge anbauen und man gucken kann, wie halt die Gerste wächst oder wie auch immer. Und ich fand das super spannend. Und also habe da halt mit Hofeld ganz viel gemacht, war auf den ganzen Messen. Ich bin über die Messe zum Beispiel gelaufen. Es war eine Eurotier. Und dann bin ich einfach mal durch die Gänge gelaufen und dann war da so eine Attrappe von einem Besama. Und ich rief dann nur ganz schnell unsere Videoredakteurin an und meinte, komm mal bitte her, ich habe eine Idee für Social Media. Und dann haben wir halt einfach ein Video aufgenommen, wie man besamt. Und dann habe ich die Kuh halt geschwängert und leider hat sie sich nie wieder gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Männchen oder Weibchen raus geworden ist, aber okay. Ja, so ist das leider.
Ja, man gibt sich halt für gewisse Dinge her, man opfert sich ja für den Job auch irgendwo, ja, ne?
Ja, ja, ja. Und manchmal ist es hart am Ende auch. Und wenn man dann nie wieder angerufen wird, dann trauert man auch.
Traurig, ja. Also, ja.
Eigentlich bin ich niemand für eine schnelle Nummer, aber da auf der Agritech, auf der Eurotier war das wohl so. Oh Mann, FSK 18. Ja, also meine Hauptaufgabe im DLV war es eigentlich, Social Media voranzutreiben. Den Verlag mehr Social Media konform zu machen. Das waren ganz kleine Dinge, einfach nur mal Redakteuren erklären, wie funktioniert denn Facebook eigentlich, wie kann man mal ein Livestreaming machen bei einer Podiumsdiskussion, wie muss ich Twitter gestalten, das waren auch kleinere Dinge wie im Heft, dass die Social-Media-Icons endlich mal ins Heft kommen. Da musste ich auch lange hin und her sprechen. Bei einigen Marken ging das schneller, bei einigen Magazinen und bei anderen dauerte das ewig, bis dann da einfach mal so ein Icon von Instagram auftauchte. Ich habe eine Geschichte, die erzähle ich eigentlich nur intern, aber die kann ich ja hier nochmal raushauen. Es war so, dass eine Kollegin bei Facebook immer was gepostet hat. So immer Fotos von irgendwelchen Kühen, die prämiert wurden. Da wurde entweder und dann war da unten, stand dann immer noch Banderole, zum Beispiel Lady Gaga oder wie auch immer die Kuh dann hieß, welchen Platz sie belegt hat. So, und wenn man jetzt mehrere Bilder bei Facebook hochlädt, dann werden die immer von Facebook so ein bisschen, also nicht wirklich komprimiert, aber die werden komprimiert angezeigt. Sprich, Facebook hat die immer so quadratisch dargestellt, auch wenn das Foto vielleicht einfach so ein Porträtfoto war oder so ein Landschaftsbild, wie auch immer. Aber immer quadratisch dargestellt. Und eine Kollegin dann meinte ich zu der Kollegin, ja, also wenn du das Foto sowieso immer anpasst, dann schneide doch die Kuh gleich so zu, dass es in ein Quadrat reinpasst, weil sonst wird immer die Schnauze abgeschnitten oder das Euter und das sieht doch scheiße aus. Und dann kam von der Kollegin zurück, Kühe sind aber gar nicht quadratisch. Und da habe ich kurzzeitig überlegt, ob meine Probezeit es wert ist oder nicht.
Oh, da überlegt man dann schon mal, macht man sich schon mal Gedanken.
Ja. Aber es war halt, ich habe dann durchgeschnauft, habe mir einen Kaffee geholt, habe sie dann angerufen und gesagt, ja, so und so könnte man es machen, versuche es doch einfach mal. Ja, und das ist halt, also es ist halt sehr divers gewesen am Anfang. Ja, es waren welche dabei, wie eben diese quadratische Kuh, bis hin zu, da musste man einfach nur Schnips machen und sagen, okay, kümmere dich mal kurz um Instagram Live. Und dann läuft das halt einfach, ja. Und dann sagt die Redakteurin, ja klar, welches Thema? Okay, ja, nächste Woche, mach ein Interview. Und dann geht das. Aber das war halt wirklich total divers. Und das habe ich versucht anzugleichen. Und ich hatte dann auch ein ganz tolles Projekt im letzten Jahr. Kann ich gleich noch was erzählen. Aber es ist halt wirklich versucht, alle auf den gleichen Stand zu bekommen, so dass jede Redaktion Social Media A begreift, Bock auf Social Media hat und das auch eigenständig machen kann. Genau. Und das ist halt wirklich, Das war manchmal nicht so immer einfach, aber es hat am Ende irgendwie doch Spaß gemacht und es funktioniert. Also auch jetzt, wo ich gekündigt habe, sehe ich, läuft ja weiter. Also niemand ist unersetzlich und das mit Sicherheit ich auf keinen Fall. Und deswegen freue ich mich, dass es da jetzt überall also auch so weitergeht.
Es ist ja bei vielen Verlagen so, die müssen sich auch erstmal dran gewöhnen, digital zu gehen. Und ich glaube, da hast du auch geholfen, da einen großen Schritt vorwärts zu gehen in die Richtung, ne? Muss man schon mal sagen.
Ja, danke. Also es ist halt zumindest, freut es mich, wenn es nach draußen hin auch ankommt. Ja, also ich mache ganz viel im Hintergrund. Ich versuche mich auch gar nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wie cool ich bin, sondern ich versuche immer, die Social-Media-Redakteure und Redakteurinnen nach oben zu hieven und sie, wie heißt das so schön, enablen, also denen zu helfen, sichtbarer zu werden. Das, so habe ich immer auch meine Aufgabe verstanden, ja. Also nicht der Lutz soll hier im Vordergrund stehen, sondern wirklich die anderen. Und da habe ich dann im letzten Jahr, habe ich ein ganz tolles Projekt gehabt, durfte ich das leiten. Das hieß Social Media Days und wir haben aus jeder Redaktion wurde ein Social Media Shiro abgestellt, also Shiro, weil es mehr Frauen als Männer waren. Und wir haben dann uns einmal im Monat getroffen, haben uns ein Thema ausgesucht. Mal ging es um YouTube, mal ging es um Pinterest, mal ging es um Twitter. Und haben dann einen ganzen Tag lang uns um dieses Thema gedreht, haben überlegt, was könnten wir machen im Verlag, was können wir noch besser machen, als wir es jetzt machen. Und wir hatten auch immer eine Referentin oder einen Referenten mit dabei, zum Beispiel beim Thema Twitter war es die Polizei München, die auf Twitter super aktiv ist und super erfolgreich ist und echt einen tollen Job macht. Und da war einer dabei, der in dieses Twitter-Team oder Social-Media-Team halt leitet auch und hat halt von seinen Erfahrungen berichtet. Und das haben wir jeden Monat gemacht, immer ein Thema, ein Referent. Und das hat ganz viel gebracht. Und das war, glaube ich, bislang eins der coolsten Projekte, die ich bislang in meinem Leben machen durfte, weil ich so viel Neues dazugelernt habe und die Social-Media-Redakteure sich dort auch zum allerersten Mal wirklich miteinander vernetzt haben. Man mag das gar nicht glauben. Man ist ja ein Verlag, aber jede Redaktion ist oftmals einfach so auf sich fokussiert, dass man an die anderen selten denkt, was super schade ist, weil da super viel Potenzial einfach verloren geht. Sei es nur Pressetermine, ja. Also wenn da ein Bildredakteur zu einem Pressetermin hinfährt, dann ist es vielleicht aus drei Redaktionen und das müsste nicht sein. Es würde ja eigentlich reichen, würde ein Redakteur hinfahren, macht da seine 100 Fotos und schickt die an drei Redaktionen.
Das stimmt, ja.
Und so haben wir halt angefangen, uns selber miteinander zu vernetzen und gegenseitig aufeinander zu hören. Und das war so, das kam mir erst im Laufe des Projektes eigentlich so raus, wie krass es ist, dass wir das noch nicht gemacht haben. Weil nehmen wir das Thema ASP. Das betrifft sowohl die Jäger als auch die Landwirte. Und dass die eigentlich vorher nie miteinander gesprochen haben oder wenig miteinander zu tun hatten, ist eigentlich total unbegreiflich. Und jetzt, ich weiß nicht wann, aber es soll jetzt demnächst auch ein Instagram-Interview geben, ein Live-Interview, eben zwischen unserer Jagd-Erleben-Redaktion und Agra heute, dass die halt beide online sich gegenseitig interviewen und darüber reden. Und das wäre vor dem Projekt eigentlich kaum möglich gewesen.
Ja, das ist ja auch schon bewundernswert, ne? Auch vielleicht für die anderen verwunderlich, ja, dass das, wie du ja schon gerade beschrieben hast, nicht vorher schon passiert ist. Und auf einen anderen Punkt möchte ich noch drauf eingehen. Ab und zu bin ich doch mal im Social Media unterwegs, Instagram oder so, und mich hat das schon erstaunt, wie viel du unterwegs bist. Ja? Also mir hat es ja schon manchmal gereicht, wenn wir nur hier in Hannover waren und wieder zurückgefahren sind. Ja, aber du warst ja die ganze Zeit unterwegs und das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das erlebt hast und wie anstrengend das vielleicht für dich war. War das für dich so okay, weil du das gerne machst und gerne unterwegs bist? Oder sagst du, naja, eigentlich wäre ich doch lieber zu Hause geblieben, aber es gehört halt zu meinem Job, hier rumzureisen?
Ich war, glaube ich, auch im DLV einer derjenige, der am meisten Dienstreisen hatte. Aber es lag auch daran, dass ich halt, wie gesagt, einfach so super interessiert bin. Ich will alles hinterfragen, ich möchte alles kennenlernen, ich bin super wissbegierig und ja, ich hatte, ich glaube, das war vor 2 Jahren, war ich an 54 Tagen auf Dienstreise. Das ist einmal in der Woche, jetzt mal ohne Urlaub und Krankheitstage oder so. Das ist schon ganz schön viel. Und das hat man mir auch immer signalisiert, Herr Starke, Sie müssen Ihre Dienstreise ein bisschen zügeln. Aber ich wollte halt einfach, also ich war oft halt, also unser Verlag hat eben auch Standorte in Berlin, in Hannover, in Osnabrück oder Oldenburg.
Osnabrück.
Ich glaube, das bleibt
irgendwas im Norden.
In O. Oberhausen war das wahrscheinlich. Ja. Dann in Würzburg und in Stuttgart. Und also da da war ich halt einfach einmal im Quartal und einmal im halben Jahr oft an den anderen Standorten. Und da kam das schon zustande. Dann kamen noch Messen dazu, dann kamen Events dazu, wie der Ceres Award oder der Accra Heute Digital Future Award. Also da ist man schon viel unterwegs, weil man ja auch Social Media nicht immer, wie gesagt, man kann es nicht aus dem Glaskasten, aus dem Elfenbeinturm heraus machen, sondern du musst halt vor Ort sein, du musst es machen. Jetzt war ich nicht jemand, der Social Media immer so operativ gemacht hat, sondern ich habe ja mit den Redakteuren zusammengearbeitet, aber ich habe die oft unterstützt. Weil so eine Messe, ganz ehrlich, wenn dann eine Barbara Engelin ganz alleine eine Messe bestücken muss, das kann man irgendwie machen, aber dann kann man eben auch nicht so viel berichten. Dann muss man eben Abstriche machen. Und das wollten wir nicht. Auch bei der Grünen Woche wollten wir das nicht. Also fahre ich auch dahin und helfe bei der Berichterstattung eben über Social Media. Und auch, ich meine, auch selber muss ich mich ja auch fortbilden. Ich war zum Beispiel oft auf der Republika oder auf anderen großen Events, wo ich halt selber noch dazugelernt habe, um das Wissen dann eben auch wieder an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können. Im Nachhinein, also Corona ist das Beste, was mir passieren konnte quasi. Also weil ich wirklich mal so die Pause-Taste gedrückt habe und gesehen habe, es geht auch ohne. Es macht nicht so viel Spaß, jetzt immer zu Hause zu sein, aber und ich vermisse auch Dienstreisen ein bisschen. Aber ich sehe, es geht auch ohne. Und das tut mir, glaube ich, ganz gut, weil ich ständig unter Stress war und ständig unter Strom und mal hier, mal da. Am liebsten war es mir, ich war irgendwo als Referent eingeladen am Mittwoch und musste dann aber Mittwochabends schon von Berlin nach Hannover, weil ja dann am Donnerstag die Agritechnica losging. Also das war so, dafür habe ich gelebt, dafür habe ich mich verbrannt vielleicht auch ein bisschen. Das ganz ehrlich, waren auch nicht immer geile Zeiten und ja. Und bin jetzt ganz froh, dass ich meinen Tagesablauf so habe, dass ich zum Beispiel mal meditieren kann oder so. Ja? Also das hätte ich vorher auch nie gemacht.
Aber ich glaube, das erkennt man auch dann einfach. Ich glaube, das Thema Corona, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das hat bei vielen Menschen die Handbremse gezogen. Ich glaube, auch für die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, das sind auch viele. Es geht mir genauso. Ich bin ja auch, Thorsten, du weißt es ja, ich bin ja auch, du ja auch irgendwo, einer, der ständig irgendwie hier und da und tralala. Ich bin zwar nicht so viel unterwegs gewesen wie du, aber trotzdem, ich habe auch viele Dinge jetzt einfach mal gemerkt, es geht auch ohne die. Ich muss nicht immer ständig hier dabei, da dabei. Und ich glaube, das ging aber auch vielen in der Gesellschaft so. Und jetzt wie du halt auch, du bist halt auch einer, der das jetzt auch nochmal, wie nennt man das so schön, Revue passieren hat lassen so und einfach gesagt hat, okay, vielleicht sollte ich es mal verändern. Ich glaube, das tat mir nicht immer gut, so ungefähr. Ja, ich glaube, da hat die Corona-Zeit doch bei vielen mal ein bisschen den Gang rausgenommen.
Und schade, dass das erst so weit kommen muss. Das
stimmt.
Ja. Also ich war bei Gute Frage, da hatte ich irgendwie so ein blödes Führungsseminar, blöd nur in Anführungszeichen, aber mal so ein Führungsseminar, und da haben wir uns ein Video angeguckt von so einem Typen, der ständig unterwegs ist, der im Business ist, der zum Super-Business-Kasper ist und sich dann noch einen Coach geholt hat, weil er nicht vorankam und so weiter, und der hat, also man hat dem wirklich angesehen, dass es dem total schlecht geht und dass der das nicht mehr lange durchhält. Dann saßen wir da alle und haben gesagt, nee, so wollen wir alle nicht werden, kein Problem, das schaffen wir und wir halten uns da dran. Dann haben wir den Typen mal gegoogelt und haben eine Todesanzeige 3 Jahre nachdem das Video aufgenommen worden gefunden und haben uns dann gesagt, nee, so soll das nicht sein. Und was war? Ich dachte, ich müsse immer ständig unterwegs sein, ich müsse mich irgendwie vielleicht beweisen, ich muss überall mitspielen. Weiß ich nicht, vielleicht ist das typisch ich, typisch männlich, typisch Social Media, keine Ahnung. Es ist halt auf jeden Fall, wie gesagt, es ist schade, dass man erst dank Corona da mal so ein bisschen aufwacht.
Ich würde jetzt gerne mal vielleicht noch 2-3 Punkte so mit reinnehmen, mit denen ich dich halt auch verbinde, mit denen dich der Thorsten auch verbindet, vielleicht natürlich auch der Farmcast, beziehungsweise eigentlich auch alle, die irgendwo in der Landwirtschaft mit Social Media was zu tun haben. Weil ich habe das einfach so, so auch mitbekommen. Wir haben 2017 mit dem Farmcast angefangen. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, natürlich sind wir auch jetzt mehr mit dabei, mehr mit drin, mehr in der Blase, wir bekommen mehr mit, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch seitdem sich auch viel tut, das Thema Agrarblogger-Camps, ja. Dann jetzt letztes Jahr ging es ja dann los mit dem Agrar heute Digital Future Award. Also ich habe schon das Gefühl, und irgendwie bist du immer überall dabei gewesen. Also ich glaube, du
vielleicht tust ist der Lutz dahinter, der das alles
geleitet hat,
könnte ich mir vorstellen.
Nicht geringen Anteil, dass das sehr sehr stark aufgebaut wurde. Mein Hofeld ist ja auch ein Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, was auch dazu beiträgt, dass ja Social Media einfach mehr gefördert wird, mehr gewollt wird, in der Landwirtschaft mehr zusammen. Du hast vorhin auch den Punkt innerhalb vom Verlag angesprochen, dass sich die Leute mal mehr untereinander unterhalten, dass man sich mal austauscht. Und ich glaube, das habt ihr die letzten vier Jahre eigentlich auch sehr stark forciert, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Total. Du, also es gibt ja noch andere landwirtschaftliche Verlage in Deutschland. Die sind entweder nicht so weit wie der Deutsche Landwirtschaftsverlag oder sie haben einen anderen Schwerpunkt. Oft ist es so, also ich habe einen ganz lieben Kollegen bei einem anderen Verlag, den ich sehr, sehr schätze. Und mir ist es mal aufgefallen, bei seinen Vorträgen erzählt er oft, wie toll sein Verlag ist und wie toll seine Marken sind. Und so bin ich nicht. So bin ich nie gepolt, sondern ich bin eher, ich möchte mehr über Landwirtschaft reden und ich möchte über Agrarblogger reden. Und deswegen war ich, ich bin ja nicht nur in der Agrarwelt unterwegs, sondern ich bin auch als Blogger selber unterwegs, weil ich selber Blogger bin oder als Social Media Fuzzi irgendwelche Vorträge halte. Und ich versuche immer, Social Media und Agrar zu verknüpfen und zu erzählen, wie toll Agrar-Influencer sind. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, also am Anfang war es wirklich so, okay, alle haben über den anderen Verlag geredet und haben immer andere Dinge geteilt von dem anderen Verlag. Und ich habe immer auf dieses Beziehungsmanagement, wie man es gerne nennen mag, raufgesetzt und habe gesagt, ich will die Leute kennenlernen, ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen, ich will Vertrauen aufbauen, also ohne jetzt große Hintergedanken, aber ich will mich halt so zeigen, wie ich bin. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Ja, also wir haben super Gespräche, ich habe mit Nadine super Gespräche, wir trinken Bierchen mit Bernhard zusammen. Also es ist halt, das ist es halt. Und plötzlich war da dieser Deutsche Landwirtschaftsverlag auch greifbarer und es war jemand da, zu dem man hingehen könnte, so wie du das vorhin meintest, sei cool, darüber freue ich mich total, wenn jemand sagt, ich muss da unbedingt an den Acker heute stand, weil ich den Lutz da unbedingt sehen muss. Wie geil ist das bitte? Also ohne wieder stinken zu wollen aus Eigenlob, aber das ist das, was mich total antreibt, weil ich möchte gerne eine tolle Beziehung mit den Leuten haben, mit denen ich zusammenarbeite. Und da kommt dann halt das eine zum anderen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass daraus ganz viele Dinge entstanden sind. Zum Beispiel wie die Barcamps. Das Barcamp-Prinzip ist ja schon ein altes. Ich würde mal sagen, weiß nicht, ist vielleicht schon knapp 15 Jahre. Okay. Ja, kommt gut hin. 15, 20 Jahre gibt's schon Barcamps. So, und natürlich aus Amerika, und ich fand das Format schon immer geil, weil ich immer gerne gelernt habe und man kann halt ganz viel von anderen lernen. Und da steht dann halt vorne jemand und sagt, ich zeig dir heute mal, wie man Podcast macht, der andere sagt, ich zeig dir, wie man Heft macht, der dritte sagt, ich zeig dir, wie man Bier brauen kann. So, und als das Agrarblogger-Camp nach Deutschland gekommen ist, da war es ja vorher nochmal ein anderes Format. Das war einfach nur Vorträge vorne und es war vorher also es gab einen Ablaufplan, wer spricht wann was, und man ist da hingegangen als Agrarblogger und wollte sich einfach nur vernetzen und schöne Vorträge hören. Und ich habe damals gesagt, ja, ich würde gerne ein anderes Format irgendwie ausprobieren, weil Barcamp ist halt für mich halt einfach was anderes. Und so richtig gefunkt hat es dann ja erst letztes Jahr, wo dann wirklich Leute dann Vorträge gehalten haben und wo sie sich selber vorgestellt, nicht letztes, vorletztes Jahr, Entschuldigung, wo das Orga-Team vom Agrarblogger-Camp sich auch mal getraut hat, das neu aufzusetzen oder nochmal neue Impulse damit zu geben, weil sie auch gesagt haben, wir wollen mehr untereinander bleiben, wir wollen mehr Wissen transportieren von dem einen Blogger zum anderen, weil jeder kann von seinem eigenen berichten. Und das war super spannend und ich habe halt, also ich wurde halt einfach nur angefragt, könntest du dir vorstellen, das zu moderieren, weil dich kennt halt jeder oder dich kennen die meisten und du bist so super offen, du bist so ein herzensguter, warmer Mensch, magst du das nicht moderieren? Die Leute vertrauen dir da schnell. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach total gerne. Ich liebe das. Und so bin ich dann auch zu dem Barcamp, zu dem Stadtland Foodcamp gekommen in Niedersachsen, ja. Also was ja vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Hannover stattfand. Auch da durfte ich das dann moderieren. Und das finde ich ganz toll, weil ich halt immer, ich war ja nie Landwirt und das hatten wir ja vorhin auch. Ich hatte eigentlich nie mit der Landwirtschaft zu tun, aber dieses Offene, dieses Neugierige, das wollte ich halt immer dabei sein, immer was lernen und deswegen finde ich das ganz toll, wenn ich durch solche Dinge eben auch noch die Landwirtschaft unterstützen kann und das mache ich auch noch künftig, ja, also auch nachdem ich jetzt wechsle, wenn es wieder Barcamps gibt, dann werde ich auch die gerne wieder moderieren und ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Ich hoffe auch, dass du uns hier noch erhalten bleibst, weil ich glaube, die Landwirtschaft ohne Lutz, die kann sich vielleicht so der eine oder andere gar nicht mehr vorstellen.
Ja, oder das sagt mal der Frau Glöckner. Die hat mich immer noch nicht zurückgerufen.
Ja, sowas, nee. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also bitte, Frau Glöckner, rufen Sie doch den Lutz mal gerne zurück an.
Unbedingt.
Wie auch immer. Tja. Und zwar möchte ich das Thema ein bisschen switchen und zwar so ein bisschen, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, vielleicht ist es ein Hobby von dir und zwar das Stricken. Du hast vor mehreren Jahren schon mal ein Buch geschrieben über das Stricken. Du warst auch schon im Fernsehen und meine Frau hat auch ab und zu mal gestrickt und ich muss sagen, cool, aber ich habe eher Angst, dass ich mich damit verletze oder man kann sich da ja so einiges vorstellen. Wie bist du zum Stricken gekommen? Hier, das Buch heißt ja handfeste Strickprojekte für echte Kerle.
Oh, da hat jemand gut recherchiert. ja, also ich war ja schon immer im Netz sehr umtriebig und ich war schon immer auf so Networking-Veranstaltungen in München, war in der Social-Media-Szene auch bekannt, aber ich stand nie für so ein Thema. Mhm. Sondern das war halt immer der liebe, nette Lutz. Und der ist halt auch irgendwie in Social Media aktiv. Und wir kennen ihn alle, aber ja. Und das, also das war, das muss man verstehen, weil ich halt einfach, also ich war nie Tech-Blogger, ich war auch nie irgendein Beauty-Blogger oder Sport-affin und habe darüber berichtet, sondern ich war halt einfach ich. Und dann war es so, dass, also das nochmal zur Seite geparkt. So, und dann kam irgendwann mal meine Nichte auf die Welt, genau. Und das ist jetzt auch schon 8 Jahre her. Und ich habe die halt besucht, beziehungsweise noch meine Schwester im Krankenhaus und habe halt ganz viele Klamotten mitgebracht, Spielzeug, was man halt so als Onkel irgendwie mitbringt, so, ne? Mhm. Hab massig Geld ausgegeben, weil man ja selber keine Kinder hat, dann kann man das ja da ausgeben. Und dann hat meine Tante, war dann auch an dem Tag zu Besuch und hat so eine selbstgestrickte Rassel mitgebracht in Schweineform. Und meine Schwester liebt Schweine. Also Schweinehalter, bitte zuhören. Alles, was ihr an Schweine-Content habt, immer her zu mir. Und dann habe ich die gesehen und in meinem ersten Gedanken habe ich gesagt, okay, Tante Geli, wo hast denn du das her? Das ist ja ein tolles Geschenk, das kann man sich ja mal zulegen und anderen Freunden auch mal schenken. Und dann hat sie gesagt, nee, du, das habe ich selber gemacht, das habe ich selber gestrickt. Der Onkel Schorze, der macht mir abends immer das YouTube an und dann stricke ich das nach. Und ich fand das so geil, dass meine Tante sich abends vor YouTube hockt und dann irgendwas nachstrickt und war total geplättet davon, dass man natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man ganz viel bei YouTube lernen. Und das war mir damals auch schon klar. Aber also das wirklich meine Tante eben auch macht, das fand ich ziemlich cool. Und dann habe ich gedacht, okay, stricken kannst du nicht. Ja, dann bringst du dir das doch mal selber bei. Und vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, einfach mal mit einem Blog anzufangen. Und dann habe ich mir einen WordPress-Account geholt, habe eine URL gekauft und ich hätte es auch gerne Männerstricken genannt, aber mit in der URL ist immer doof, deswegen habe ich es dann auf Englisch einfach Male Knitting. Und habe dann einfach angefangen, habe dann diesen Prozess vom ersten Mal Wolle kaufen bis hin zu einem Pullover oder sonst was einfach begleitet. Und dann war ich plötzlich der Typ, der eben im Internet strickt und wurde so dann auch relativ schnell als einer der bekanntesten Strickblogger Deutschlands, weil ich halt einfach als Mann sehr auffalle im Stricken. Das kommt mir natürlich zugute.
Ja, würde ich auch sagen, also ich kenne jetzt auch keinen, der, also vom männlichen her, der strickt, also
ist halt sehr untypisch, wie du gerade selber schon gesagt hast. Aber gibt's da eine Zielgruppe dafür? Also ist die...
Das Buch hat sich verkauft wie geschnitten Brot.
Man hat sich verkauft wie geschnitten Brot.
Das Buch.
Das Buch, glaube ich. Bist jetzt Millionär, ne?
Nee. Ja, mit Büchern schreiben wird man eh Millionär. Der Vertrieb von dem Verlag hat mir irgendwann mal gesagt, ja, also gerade hier in Bayern sei man sehr irritiert, dass eben ein Mann auf dem Cover ist, der strickt, das wird sich nicht verkaufen. Und es haben ein paar Leute gekauft, aber nicht so viele. Sagen wir es mal so.
Ja, aber gut, wie du sagst, ist halt ein spezielles Thema und ich denke, du sagst,
eine Nische,
genau, finde ich, also. Aber ich habe dich genauso auch kennengelernt. Ich habe nämlich gerade mal so drüber nachgedacht, wo habe ich den Lutz eigentlich kennengelernt? Und das war auf dem Agrarblogger-Camp 2018. Und da waren wir nach der Veranstaltung noch zum Schluss oben, das war beim DLG damals, und da waren wir oben noch zum Schluss auf der, nicht Dachterrasse, sondern oben, ich weiß nicht, in dem Raum da. Und da haben wir uns eben unterhalten. Das war das erste Mal. Und da war es ähnlich. Und also mir ging es ja ähnlich, weil wir als Podcaster ja damals auch noch sehr, ich glaube heute noch, einfach ein bisschen so ausgefallen, glaube ich, sind. Weil ich meine, so Instagram gibt's viele. Ich bin hier auf Facebook, ich mache Videos, ich mache Fotos. Aber Podcast ist doch immer noch im landwirtschaftlichen Bereich schon was Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast mich auch darauf angesprochen, und und ihr seid hier Farmcast und ihr macht einen Podcast. Ja, super. Und dann hast du eben erzählt, dass du eben einen Strickblog magst. Und dann habe ich mir gedacht, du bist doch irgendwie beim DLV und erzählst mir dann aber trotzdem, von deiner Strickerkarriere erzählt, anstatt dass du über das, dass du hier Social Media Manager beim DLV bist. Das war irgendwie so nebensächlich. Aber so habe ich dich auch kennengelernt. Also das ist so ein Thema, Mail-Knitting, da war ich auch, okay, Männer stricken, habe ich mir gedacht, okay, das ist was Besonderes.
Und ich muss jetzt mal verraten, bevor ich mich getraut habe, dich anzusprechen, bin ich doch glatt nochmal auf die URL, auf die Webseite von euch gegangen und habe nochmal geguckt, oh Gott, wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt der Peter? Ist das der Peter? Und habe nochmal geguckt und ich glaube, ihr hattet am Anfang auch ein Zweierfoto, wo die Namen unter dem Bild vertauscht waren oder so, das weiß ich nicht mehr, das mag sein. Auf jeden
Fall. Ja, kann sein, ja.
Und dann, ich glaube, ich habe noch gesagt, bist du der Peter? Und ich glaube, so war das das erste Hallo, was ich losgesetzt habe.
Ja, irgendwie, ich glaube, das, also ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal unterhalten, glaube ich, das war.
Ja.
Ja, war echt spannend. Aber wir haben uns jetzt halt eben immer mal wieder auch getroffen und es war auch immer sehr angenehm.
Oh, vielen Dank, gleichfalls.
Ich glaube, ihr als Zuhörer habt jetzt das schon ein bisschen rausgehört, dass es beim Lutz auch noch ein anderes Thema gibt, was ihm sehr am Herzen liegt, mit dem du auch sehr offen umgehst, Lutz, muss man auch sagen. Und das ist das Thema, dass du schwul bist und dass du das auch in der Landwirtschaft einfach noch unterstützt hast.
Das stimmt. Ich bin schwul. Überraschung, Überraschung. Es war mal so, dass wir, also in München zum Oktoberfest gibt's ja alle 4 Jahre das zentrale Landwirtschaftsfest, das ZLF. Und dieses ZLF, da gibt es auch immer eine Single-Party für Junglandwirtinnen und Landwirte. Und es ist so, dass die Jungs da hinkommen, die haben kriegen dann eine blaue Nummer angesteckt und dürfen ihre blaue Nummer in so einen Lostopf reinwerfen. Und bei den Mädchen ist es eben mit rosa Nummern. Und dann muss man eben als Frau eine blaue Nummer ziehen und als Mann eine rote Nummer. Und ich habe dann einfach mal in so einem Vorgespräch gemeint, so ja, wie ist denn das, wenn da jetzt so eine lesbische Landwirtin kommt oder so ein schwuler Landwirt? Und eine meiner Kolleginnen meinte dann, ah, nein, das gibt's heute nicht in der Landwirtschaft. Und ich dachte mir, Moment, hold my beer. Das werde ich dir beweisen, dass dem nicht so ist. Und daraufhin habe ich dann den Instagram-Account The Gay Farmers eröffnet. Ich habe dann kurz vorher nochmal so recherchiert, gibt es denn wirklich schwule Landwirte oder nicht? Und habe dann auch unter dem Hashtag Gay Farmer dann mal geguckt und recherchiert und habe dann da sogar einen gefunden, der relativ erfolgreich ist, der aus den Niederlanden kommt, Mangalitzer Schweine hält und darüber eben berichtet und eben auch ganz viel über LGBT-Themen, also über lesbisch, bi, schwul und Transgender-Themen und fand es sehr faszinierend, dass er eben da so offen dann war. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich mache diesen Instagram-Kanal und zeige einfach schwule und lesbische und Transgender-Landwirte aus aller Welt. Und habe dann, glücklicherweise hat dieser schwule Landwirt relativ schnell den Account entdeckt und wir sind mittlerweile auch sehr im Austausch und der supportet mich da auch immer und teilt immer meine Beiträge und daraufhin hat sich das einfach so wie so ein Lauffeuer auch bewegt und ich bin froh, dass ganz viele Landwirte mich immer noch mal wieder ansprechen und sagen, hey, ich traue mich jetzt zu mir zu stehen. Wenn du möchtest, kannst du gerne Fotos von mir teilen und meine Geschichte auch erzählen. Und das mache ich auch total gerne, weil ich mir eben denke, dass das ein Thema ist, was leider immer noch viel zu selten diskutiert wird. Das ist halt, wir wissen es, Landwirte wohnen auf dem Land. Auf dem Land ist es eher ein bisschen konservativer. Landwirte selber sind vielleicht ein bisschen konservativer und kommen vielleicht mit dem Thema auch gar nicht so oft in Berührung. Und deswegen ist es was anderes. Und was anders ist, macht einem vielleicht Angst, man versteht es nicht und man wird dann oft auch aggressiv vielleicht. Also wenn ich mir eine Diskussion mal angucke, letztes Jahr auf der Agritechnica, haben wir uns ja am Agro-Heute-Stand getroffen und ich habe gesagt, ich mache jeden Tag einen Gay-Farmer-Stammtisch, weil hier kommen die Landwirte aus aller Welt her und wir treffen uns jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit an dem Stand. Ich einfach nur, um uns auszutauschen, um uns kennenzulernen und einander einfach so ein bisschen, es ist wie eine Selbsthilfegruppe, ja, also man redet halt über das Thema, man sagt, wie scheiße es manchmal ist, auf dem Land schwul zu sein oder lesbisch zu sein und man weiß, okay, es gibt noch jemand anderen da draußen, dem es genauso geht wie mir selber und das ist halt einfach super viel wert. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt an diesem Stammtischen und auch eben auch durch diesen Account ganz viele Menschen kennengelernt und mir hat letztens auch mal wieder jemand geschrieben, mich zu outen. Ich habe deinen Kanal entdeckt. Ich schöpfe daraus ganz viel Mut und Kraft und ich habe sogar schon andere Leute angesprochen, die du vorgestellt hast und habe gefragt, wie die ihr Coming Out bei ihren Eltern hatten. Und das ist für mich halt so herzerwärmend einfach. Das ist ganz toll, weil wenn man sich Suizidraten mal anschaut, die ist unter Landwirten ja sowieso generell hoch, aber eben auch unter schwulen Personen und lesbischen Personen, die Jugendlichen, die das für sich gerade entdecken, dass sie so sind, wie sie sind, da ist die Suizidrate auch wesentlich höher als bei heterosexuellen Jugendlichen. Und ich will halt durch diesen Account die Angst nehmen und einfach sagen, es gibt so ganz viele Landwirtinnen und Landwirte wie dich da draußen, die auch auf das gleiche Geschlecht stehen und es ist vollkommen in Ordnung, sei wie du bist und irgendwann wird die Welt auch wieder besser, auch wenn du jetzt gerade durch die Gülle gehst.
Den finde ich sehr gut, weil das ist ein wirklich wichtiger Beitrag, nicht nur an sich für die Landwirtschaft, sondern wirklich auch für die, die, wie du ja schon gesagt hast, sich outen und die sich da vielleicht dann auch eher mal trauen, weil das andere natürlich auch machen. Du bist da, glaube ich, ein ziemlich gutes Beispiel auch dafür, dass man da auch einen positiven Weg gehen kann, auch wenn du negative Erlebnisse vielleicht auch schon erlebt hast, ja. Eine Frage hätte ich noch, vielleicht jetzt auch grob jetzt noch langsam zum Abschluss. Wie war dein Coming Out bei deiner Familie? Wie ist das bei dir zu Hause angekommen? Das würde mich auch mal interessieren. Weil ich das auch emotional finde und sehr interessant, ja.
Ist es auch. Also mein Vater war immer eher homophob, würde ich mal sagen, ja. Also zumindest hat das so nach draußen kehren lassen. Da, der Nachbar, der war manchmal ein bisschen komisch, der hat zwar Frau und Kinder gehabt, aber mein Vater hat immer gesagt, also wenn der mal auf unser Grundstück kommt, also den jage ich da runter, der ist doch schwul. So. Und wenn man als Jugendlicher aufwächst und das hört, hat man jetzt nicht so das größte Vertrauen, sich dann bei seinem Vater zu outen. So. Ich habe mich dann.
Ja, das glaube ich.
Also ich habe das ja vorhin auch gesagt. Mein Vater hat ja mal gesagt, du arbeite, aus dir soll ja mal ein richtiger Mann werden, arbeite bei einem Landwirt auf dem Feld. Also es hat so viel am Ende, so viel mit Landwirtschaft zu tun, mein ganzes Leben irgendwie, also aber nur durch Zufälle, dass es schon sehr erstaunlich ist. Ich habe dann ja in Polen mehrere Schwule kennengelernt und die waren, der eine, der hat gesagt, er ist bi, war aber nur mit Männern zusammen, der andere war super, super, super schwul, also dem hast du das schon am Ende der Straße anerkannt, dass der schwul ist. Der dritte hat gesagt, er erzählt das seinen Eltern nie, weil er das deren Herz nicht zerbrechen will. Und der vierte, und das war der, der mich zu meinem Coming-out wirklich bewegt hat, der hat gesagt, ja, ich bin schwul, ich komme damit nicht zurecht und deswegen bin ich in so einem Umpolungsprogramm von der katholischen Kirche. Und das hat mir die Socken ausgezogen, weil ich mir gedacht habe, also, das kann's ja nicht sein. Ja, also man sucht sich das ja nicht aus. Man wird halt einfach als Schwuler geboren oder als Hetero geboren. Das ist dann halt einfach so. Das macht man ja auch nicht zum Spaß. Und da habe ich dann gesagt, okay, den Schwulen und Lesben in Polen geht es so schlecht. So schlecht geht es in Deutschland. Kann es dir gar nicht gehen. Du musst dich outen. Und dann war ich, während ich noch in Polen war, war ich mal für 3 Tage zu Hause. Da ist ein guter Freund von meiner Mutter gestorben und wir waren auf der Beerdigung. Und das war ein Scheißtag. Also es hat geregnet. Dann wollten wir Kaffee und Kuchen hinterher. War das Café voll. Dann wollten wir ins Kino. Das Kino hat aber nur den Film gezeigt, wenn mindestens 4 Leute da sind. Wir waren aber nur zu zweit. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und dann dachte ich mir auf der Fahrt, jetzt musst du es mal erzählen. Und ich bin dann rechts ran gefahren, meine Mama auf dem Beifahrersitz und dann meine ich so, du Mutti, wir hatten ja heute einen richtigen Scheißtag, ich hätte da noch was. der Typ, der vor dem Sommer letzten Jahres immer bei uns war, das war nicht ein Kumpel, das war mein Freund, ich bin schwul. Und meine Mutter guckt mich an, ja, und jetzt? Ja, ich dachte, ich sag dir das mal. Ja, du, solange du keine Frauenkleider trägst, ist das doch gut. Heutzutage kannst du das nicht mehr erzählen. Da wird dir jeder einen Shitstorm schreiben, aber meine Mama ist halt so. Also die wird auch heute damit zurechtkommen, wenn ich Frauenkleider tragen würde. Aber das hat die halt damals gesagt. Und das war halt ganz süß, weil sie dann meinte, ja, du bist mein Sohn, ich hab dich lieb und was soll sich daran jetzt ändern? Meinem Vater habe ich das erst sehr spät gesagt. Und meinem Vater, also ich habe meinen Freund, meinen jetzigen Freund auch noch, den habe ich irgendwann mal zum 50. Geburtstag meiner Mutter mitgenommen. Und da war eben auch die Schwester von meinem Vater da. Und die hat hinterher erzählt, der Freund vom Nutz, das ist ja ein ganz lieber, netter und so. Und mein Vater so, was für ein Freund. Dann hat er mich angerufen und meint so, du, Tante Rutchen, die hat gemeint, du hast einen Freund, ist das so? Und ich so, ja, warum sagst du denn nix? Ich so, ja, Papa, du warst doch immer homophob, du hast doch immer gesagt, was für scheiß Schwule und so. Naja, Meinung können sich doch ändern, oder? Und das war echt cool. Das hätte ich nie gedacht. Niemals hätte ich das gedacht. Und das habe ich ihm auch noch gesagt, als er vor ein paar Jahren gestorben ist, auf dem Sterbebett habe ich ihm das auch noch mal gesagt. Also der hat, weiß ich nicht, ob er das noch alles mitbekommen hat, aber da habe ich mich wirklich noch mal bei ihm bedankt und habe gesagt, so, das ist mir sehr viel wert und ich nehme dir das nicht mehr übel und von mir aus kannst du gerne gehen. Ich habe hier keine Rechnung mehr mit dir offen.
Ja, das ist doch auch schön. Ich glaube, auch manche sagen es vielleicht so im Affekt oft so und kommt so rüber. In Wirklichkeit sind sie im Inneren doch anders, wie es vielleicht außen rüberkommt, ne?
Manchmal. Ja, man muss halt einfach mal mit den Leuten reden. Also.
Genau.
Also, ja. Ich.
Mensch, mit so einem richtig tollen Stimmungskiller beenden wir den Podcast, oder was?
So, das war der Farmcast.
Ich muss jetzt sagen, ich glaube, so langsam, wir haben ja noch Zeit, also alles gut. Aber wir haben heute...
Aber ich glaube, wir haben schon lange mit euch
die längste Podcast-Folge, die wir je hatten, glaube ich.
Ich glaube, aber ich wollte es gerade sagen, wir hatten heute hier alles drin. Also wir hatten heute von der Landwirtschaft über die Lachflashs bis hin letztendlich zum Coming-out von Lutz als Schwuler eigentlich alles dabei. Also ich glaube, auch so themenübergreifend waren wir noch nie bisher.
Ja, aber finde ich sehr interessant.
aber ich glaube, wir schließen jetzt auch nochmal den Bogen zum Anfang. Und zwar würde ich dich gerne...
Fangen wir nochmal von vorne an.
Genau, wir fangen jetzt nochmal von vorne an und machen alles nochmal, weil irgendwer mit Sicherheit die Aufnahme sehnlich vergessen hat zu starten.
Ja. Sorry, hallo, mein Name ist
alles nochmal von vorne starten. Ich glaube, wir machen hier nochmal den Bogen zum Anfang. Und zwar, wir haben damit gestartet und haben irgendwo gefragt, wie bist du zur Landwirtschaft gekommen? Und ich glaube, jetzt wäre es dann ja am Ende jetzt auch an der Frage... Was würdest du dir für Landwirtschaft in Zukunft wünschen? Zum einen das. Und vielleicht kannst du auch darauf einlenken, wie du in Zukunft weiterhin willst du ja bleiben, weiterhin mit Landwirtschaft verbunden bleiben sein willst.
Kannst du den Satz nochmal wiederholen, weil das war ja schrecklich.
Also ich wünsche mir für die Landwirtschaft...
Es war auch alles gut. Ich bin so.
Okay.
Bandwurmsatzbilder. Reden ohne Punkt und Komma. Ja, du kannst es lernen, Thorsten. Vielleicht soll ich Seminare geben.
So, jetzt.
Ich glaube, Lutz, du hast die Frage verstanden. Du wolltest ja schon ansetzen zur Antwort.
Also, ich würde mir für die Landwirtschaft wünschen, zwei Dinge würde ich mir wünschen. Zum einen etwas von außen auf die Landwirtschaft kommen, dass sich das Bild der Landwirtschaft einfach wandelt, dass die Leute Landwirten wieder mehr vertrauen, dass sie sagen, okay, wir in Deutschland produzieren halt einfach richtig gute, richtig hochqualitative Lebensmittel und dass das auch anerkannt wird. Also das ist so ein wirklich, das wäre so ein Herzenswunsch, wo ich mir sagen würde, wow, ich möchte, dass Landwirtschaft wirklich wieder einen höheren Stellenwert bekommt und dass die Leute das wertschätzen. Das ist nicht so aktuell oder bei viel oder nur bei den Lauten. Das kennen wir ja alle. Bei den Lauten ist es nicht so. Die meckern immer nur und die Leisen, die finden Landwirte vielleicht ganz toll. Aber das eben auch, wenn dann vielleicht mal die Leisen ein bisschen lauter werden und sagen, was Cooles an der Landwirtschaft ist. Für die Landwirte selber, nach außen hingerichtet, würde ich mir wünschen, dass sie offener sind und mehr auf andere Leute zugehen und mehr über sich berichten. Also ihr macht das wunderbar. Es gibt ganz viele andere Agrarinfluencer und Blogger da draußen, die viel über ihre Arbeit berichten. Und ich hoffe, dass es da draußen gesehen wird und nicht immer nur die eigene Blase. Ja. Da haben wir das Buzzword. Bingo. Dass man es wirklich schafft, aus dieser Blase rauszukommen. Und da kann man selber auch viel tun. Man darf nicht immer nur warten, dass andere über einen berichten. Man muss mal auch über andere berichten selber und zum Beispiel Leute in einen Podcast einladen, die vielleicht Foodblogger sind.
Okay.
oder ein Gamer, ja, der den Landwirtschaftssimulator zockt. Oder whatever. Also, dass man wirklich mal versucht, und das ist was, was YouTuber wirklich gut können. Das ist schon jahrelang her, dass die andere YouTuber eben zu sich einladen, damit beide voneinander lernen können, beide die Fans untereinander tauschen. Und das wünsche ich mir für die Landwirte und Landwirtinnen selber da draußen, dass man einfach auch mal eine Beauty-Bloggerin zu sich in den Schweinestall einlädt, ja? Also, why not? Mhm. Und wie ich der Landwirtschaft selber erhalten bleibe, ich hoffe ganz lange. Ich hoffe wirklich, dass ich entweder mit meinem eigenen Instagram-Kanal immer noch so ein bisschen vermittle, was eben Landwirtschaft ausmacht, wie Landwirte aussehen, Hofläden zeige, aber eben auch weiterhin noch angefragt werde für Podcasts, für Interviews, weil ich ja immer noch die Landwirtschaft liebe, dass ich weiterhin moderieren kann bei irgendwelchen landwirtschaftlichen Barcamps oder eben bei Frau Glöckner, die jetzt endlich nochmal anrufen soll.
Ja.
Ja, super. Also, man hört schon, du hast da irgendwo ein Stück weit eine Familie gefunden, Freunde gefunden. Ich glaube auch alle, die dich kennen und die mit dir zu tun hatten, glaube ich, würden sich das genauso wünschen, wie du dich da weiterhin wünschst. Wünschen sie sich auch, dass du weiterhin da bleibst. Weil ich glaube, da würde schon oft mal was fehlen dann. Definitiv.
So, sonst heirate ich einfach einen schwulen Landwirt, auch gut.
Das darf jetzt aber hier dein Partner nicht hören.
Nein.
Oh, cut. Oh ja, gut, also ich weiß nicht, okay. Thorsten, wie es dir geht, Lutz, wie es dir geht. Also ich muss sagen, so viel gelacht wie heute habe ich schon lange nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich glaube, der Farmcast tat es richtig gut.
Das freut mich.
Ich muss für mich sagen, das war ein richtig tolles Gespräch. Das war bunt, ja, wie ein Regenbogen von vorne bis hinten, von Landwirtschaft bis zum Leben, wie sich es gewandelt hat und was du alles erlebt hast. Grundsätzlich möchte ich hier zum Abschluss noch sagen, Lutz, du kannst wirklich stolz auf dich sein, was du bisher erreicht hast, was du nicht nur für die Landwirte tust, sondern auch für die, die sich vielleicht noch outen wollen. Bist du, glaube ich, kann man schon eigentlich sagen, eine Stütze, die einem da auch ein Vorbild sein kann.
Danke. Wow, danke dir. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke.
Danke, dass du dabei warst, auf jeden Fall.
Es hat mir mega viel Spaß gemacht, wirklich.
Uns auch. Und hiermit wünschen wir dir auch alles Gute für die Zukunft und deinen weiteren Arbeits- und Lebensweg natürlich. Bleib gesund und bleib uns auch so gut es geht erhalten.
Ja, danke.
Ja, ein tolles Gespräch mit dem Lutz. Sehr inspirierend und man kann sehen, was Menschen so denn erleben und was das Leben vielleicht sogar aus einem Menschen macht. Also ich fand eine interessante Story und das ist ja das, was wir erzählen wollen, vielleicht auch in Zukunft, Stories von Menschen, das glaubt auch der Peter, dass jeder eine Geschichte hat, die gehört werden sollte. Ja. Vor allen Dingen ist auch vom Lutz die Geschichte nicht nur emotional, sondern sehr durchwachsen, kann man eigentlich sagen.
Ja, definitiv ist es so, dass irgendwie, glaube ich, wenn man den richtigen Punkt findet, bei jedem einfach irgendwo ein Punkt ist, der einfach seine Geschichte interessant macht oder einen Lebenswandel irgendwie bringt. Und beim Lutz ist es halt schon so, habt ihr ja alle gehört, dass irgendwie ein paar Punkte viel in seinem Leben entschieden haben und letztendlich ist er irgendwo in der Landwirtschaft jetzt in den letzten 4 Jahren gelandet. Und somit halt auch dann bei uns. Ja, wir sind zeitlich halt heute etwas über die Stränge geschlagen.
Das hatte ich auch gerade auf der Zunge.
Auf jeden Fall war es ein mega lustiges spannendes Gespräch mit dem Lutz. Also danke auch an der Stelle nochmal. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel dazu sagen.
Nee, auch von mir nochmal herzlichen Dank an Lutz und für die offenen, ehrlichen Worte auch.
Ja, dann sind wir hier mal wieder an dem Punkt angelangt, wo sowieso alle abschalten.
Ja, genau. So, jetzt könnt ihr abschalten. Wie Peter Lustig immer gesagt hat.
Genau. Jetzt abschalten. Jetzt abschalten. Ne? Abschalten. Nee,
Ja, doch.
Ja, eigentlich.
Ja, okay, dann machen wir jetzt hier Stopp, zack, bumm, aus.
Nee, ist trotzdem so, wer es bis hier noch geschafft hat zuzuhören.
Der schafft die letzten qualvollen Sekunden auch noch.
Vor allem, wenn wir sie so in die Länge ziehen. Vielleicht kommt da noch irgendwo ein Easter Egg.
Genau. Ja.
Wenn noch Fragen da sind, irgendwie ihr Ergänzung zum Gespräch mit Lutz habt oder irgendwas anderes in Bezug auf die Landwirtschaft oder zum Farmcast, dann ja, könnt ihr uns gerne einen Audiokommentar schicken oder einfach eine E-Mail und die am besten irgendwie entweder an info@farmcast.de per Mail oder Thorsten.
Ja, was ich noch sagen will, wer es bis zum Ende schafft, nur die Harten kommen in den Garten. Also schaut doch mal vorbei bei uns auf farmcast.de oder schreibt auf info@farmcast.de oder besucht uns auf Facebook unter farmcast-landwirtschaftspodcast oder auf Instagram farmcast-podcast oder natürlich auch noch auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gerne noch eine Bewertung abgeben und dann
bedanken wir uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören, vor allen Dingen für dieses Zuhören bis zum Schluss. Wir zählen auf euch und wünschen euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast
mit Peter, Lutz
und Thorsten.